In mehreren Texten, Frau Sander, kann man lesen, Sie sind international eine der renommiertesten Künstlerinnen Ihrer Generation und auch eine der unkonventionellsten. In der Kunsthalle Baden-Baden kann man das gerade erleben. Sie haben hier im Eingangsbereich und auch oben in der Ausstellung mehrere Glasvitrinen platziert, alle etwa so hoch wie ein Kleiderschrank. Das erinnert an Museumsvitrinen, aber in Ihren Glasvitrinen hängen Kleiderstangen. Es hängt ein Kleiderhaken darin, ein Kleiderbügel. Man kann sie als Garderobe benutzen. Viele Besucher haben das auch schon gemacht während dieser Ausstellung über das Ausstellen in der Kunsthalle in Baden-Baden. Was ist denn die Idee hinter diesem Werk? Was wollen Sie damit zeigen oder sind es vor allem die Besucher, die etwas zeigen, nämlich von sich selbst, indem sie ihre persönliche Kleidung dorthin hängen?
Ja, das sind Vitrinen, die einladen, die Taschen, die Mäntel, die Jacken dort aufzuhängen und sie zu benutzen, wie diese Locker, die es ja normalerweise in den Museen gibt. Man wirft einen Euro in das Schloss und kann dann den Schlüssel abziehen und kann dann durchs Haus. Und da das eben eine Vitrine ist und man sieht, was drin ist, sind die Leute immer sehr bemüht, das ordentlich da reinzuhängen und nicht nur das, sondern auch manchmal den Inhalt ihres Beutels oder was sie gerade lesen, mit auszustellen. Und diese Arbeit geht zurück auf eine Situation in Berlin, in den ethnologischen Museen. Jede Arbeit von mir hat eigentlich immer so einen ersten Anlass und dort, wenn man dieses Museum besucht, findet man anschließend Indianerschmuck und Dirndl aus verschiedenen Bereichen, was die Leute früher getragen haben. Und das ist immer in den Vitrinen drin. Und irgendwann hat man aufgehört, das zu sammeln und man hat eigentlich gar nicht mehr den Bezug zu den Dingen, die wir heute tragen. Und wir sehen auch gar nicht mehr an den Kleidern, was derjenige für einen Beruf hat. So sind jetzt diese Vitrinen, da sieht man zumindest mal, ist es jetzt Winter oder Frühling? Ist das von H&M oder ist das Comme des Garçons. Und so geben die Vitrinen eigentlich wie so kleine Porträts ab, in denen diejenigen sich repräsentiert fühlen, die in dem Moment, wo die Vitrine voll ist, irgendwo im Museum sich bewegen. Und für diese Ausstellung hier, wo es um Vitrinen geht, um das Zeigen, das Ausstellen, passte diese Arbeit natürlich ganz prima, weil sie auch eine Art des Ausstellens repräsentiert.
Der Titel ist Identities on Display. Würden Sie sagen, das sind Selbstporträts der Besucher?
Ja.
Also man zeigt sich schon selbst.
Ja, und man hat immer das Gefühl, wenn irgendwo eine Jacke hängt, dass das auf eine Person verweist. Also eine wollene, eine Jeansjacke, dann ist das auch wie so ein Zeitporträt von jetzt, von dem, was man jetzt so trägt, mit Helm, Fahrrad und so weiter.
Nun sagen Konsumforscher, man zeigt mit der Wahl seiner Kleidung nicht so sehr, wer man ist, sondern wer man sein will. Insofern wären das ja lauter Wunschvorstellungen von Identitäten, die hier hängen oder etwas kunsthistorisch ausgedrückt, es wären idealisierte Selbstporträts, ähnlich wie die Herrscherporträts in der Renaissance, nur eben mit den Mitteln heutiger Kunst.
Könnte man so sagen, ja. Es kommt so ganz lapidar daher, weil die Leute sich natürlich auch auf diese Art von Ausstellung nicht vorbereitet haben. Sie sehen diese Vitrinen und dann spielen sie mit. Und dann aber auch ein Stück weit die Menschen damit auch dieses Konzept erweitern können.
Mitspielen, haben Sie gerade gesagt, mitmachen, das ist ein Element oder ein Kennzeichen Ihrer Kunst, auf das man sehr oft stößt. Man muss regelrecht mitmachen, sonst ist das Kunstwerk gar nicht vollständig. Ein Beispiel in Ihrem Werk ist die Serie Gebrauchsbilder. Für die haben Sie im Jahr 2011 den Hans-Thoma-Preis bekommen, den Staatspreis für bildende Kunst des Landes Baden-Württemberg. Da ist die Grundidee, dass Sie eine weiß grundierte Leinwand nehmen. Die kriegt man in jedem Künstlerbedarf, in handelsüblichen Formaten. Sie behandeln die nicht, die ist auf einen Rahmen gespannt und Sie verkaufen die an einen Sammler. Aber nicht nur so, wie die Leinwand ist, sondern auch mit einem Zertifikat und einer Handlungsanleitung. Es steht also irgendwo geschrieben, was der Eigentümer machen soll, wie er mitspielen soll. Was steht da drin in dieser Handlungsanleitung? Was muss man machen?
Also steht drin, dass dieses Bild an einen Ort transportiert wird von demjenigen, der das Bild erwirbt und dann für einen beliebigen Zeitraum dort verweilt. Der Sammler bestimmt das selbst. Zum Beispiel eins ist neben einer Kaffeemaschine, ein anderes Bild ist aufgehängt im Schlafzimmer von jemandem. Und speziell dieses Bild gefällt mir gut, weil das hing dort 3 Jahre und dann entschied sie, dass es fertig ist und hat es rahmen lassen und ins Wohnzimmer gehängt. Was immer in den 3 Jahren in dem Schlafzimmer passiert ist, es ist auf dem Bild. Wir sehen es nicht, sie weiß es. Es ist eine Projektionsfläche von Erinnerungen, von Möglichkeiten, von ganz vielen Dingen, die da passiert sind. Sie hat dann entschieden, es ist fertig.
Also erst indem der Eigentümer etwas damit macht, vollendet sich das Werk. Ein Bild heißt Pfütze auf Terrasse der Kunstakademie. Eins ist mitgenommen worden zum Burning Man Festival in der Wüste in Nevada. Es gibt Baustelle, Einfamilienhaus, Kinderzimmer Anna, Kellerausgang, Katzenkorb, Tomatenhaus, auch Schleiereulenhaus. Dieses Bild hat so einen pastosen Materialauftrag. Sieht fast so aus, als hätte ein abstrakter Expressionist mit etwas düsteren Farben regelrecht darauf gewütet. Es gibt Küche, Fichten. Straße. Das sind so feine Spritzer zum Beispiel. Sieht aus wie ein Jackson Pollock fast oder ein Sam Francis, auch ein ironischer Kommentar. Es gibt auch Vergessen im Briefkasten. Dann sind so Längsstreifen, bunte Längsstreifen, wahrscheinlich von Wurfsendungen drauf. Es gibt die Schweinehütte Maxi, ein fast zerstörtes Bild. Schlafplatz Samira, da sieht man Spuren von Tierhaaren. Das war alles in Ihrem Sinne, Frau Sander, was die Leute mit diesen Bildern gemacht haben?
Ja, durchaus. Es gibt, glaube ich, insgesamt fast 200 solche Bilder. Und diese Arbeit ist eigentlich für Orte, die gefährlich sind. Das ist mal so ein Ausgangspunkt. Also ich fange ja immer an, die Umgebung genau zu beobachten. So war ich mal bei einem Sammler und habe eine Arbeit installiert in der Wohnung. Danach habe ich geduscht. Und plötzlich fährt mir der Arm der Dusche so raus und regnet über ein Bild gegenüber, eine Zeichnung. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt ist das zerstört. Und
da die war aber nicht von Ihnen.
Die war nicht von mir und ich habe sofort einen Restaurator angerufen und getrocknet und so weiter. Und ist nichts passiert, kann Sie beruhigen. Aber es war natürlich sofort der Gedanke da, man braucht eigentlich Kunst für solche Orte, die gefährlich sind, die das aushalten und diese Situation auch aufnehmen können. Und so ist diese Reihe entstanden und jeder Sammler hat genau an diesen Plätzen, zum Beispiel hinter dem Herd, im Weinkeller, all die Sachen, die Sie gerade beschrieben haben, genau da ist Platz für diese Art von Kunst, die dann sich durch dieses Delegieren vervollständigt. Und es ist eine sehr schöne Reihe geworden. Eins ist Eigentum des Museumsdirektors in St. Gallen, der hat es einfach im Depot vergessen. Und dadurch ist es so sauber wie alle die Werke, die in einem Depot eines Museums sind.
Also das Langweiligste wahrscheinlich in der Serie.
Es ist das Minimalste, der minimalste Eingriff. Also das ist eine variationsreiche Serie von Orten, die sich in Leinwände eingeschrieben haben und damit auch diese Orte abbilden.
Also wenn es um Kunst geht, wird dann auch ein Küchenbalkon ein gefährlicher Ort. Mein Kollege Reinhard Ermann, Opernredakteur bei SWR 2, der besitzt auch so ein Gebrauchsbild von Ihnen. Der hat es auf den Küchenbalkon gehängt an einen zufällig gefundenen Nagel. So heißt das Bild jetzt auch, an einen zufällig gefundenen Nagel gehängt, Küchenbalkon. So steht es auch in Ihrem Werk. Wer macht den Titel, Frau Sander?
Ich habe natürlich diese Werke oder Leinwände alle mal mir ausleihen dürfen für eine Ausstellung in Berlin. Und dann bekomme ich von dem Sammler den Ort geschrieben. Also das hat er mir so geschrieben und das habe ich genauso übernommen. Und das finde ich eben ganz gut. Also auch Schweinestall Maxi, das ist wirklich ein Schwein. Das hat in einer Familie gelebt wie ein Hund. Und hatte dieses Bild für eine Zeit lang. Und das waren wirklich nur 2,5 Tage, weil das Bild schon dann fast ganz zerfetzt war. Also der Eigentümer konnte es Maxi gerade noch entreißen. Und das Schwein Maxi lebt jetzt nicht mehr. Aber das Bild existiert genauso wie der Hund, der jeden Tag an diesem Bild vorbeistreift und so eine braune Patina über das Bild gesetzt hat. Das sind so viele Möglichkeiten von Kunst, von Malerei, von man kann es nennen, wie man will, die eine ganze Kunstgeschichte abbilden.
Der Kunsthistoriker Hubertus Putin hat mal geschrieben, Karin Sander überlässt den Besitzern die eigentliche Produktion der Bilder, also offenbar auch dem Schwein Maxi. Da Sie die ästhetische Erscheinung des Bildes nicht mehr selbst festlegen, stellen Sie den Anspruch auf Autorschaft als Ursprung aller Bedeutung radikal in Frage, also anders als viele andere Künstlergenerationen vor Ihnen. Und andere meint, Sie geben die Kontrolle ab, delegieren Verantwortung, delegieren haben Sie vorhin selber gesagt, sie überlassen es auf jeden Fall anderen, wie dieses Bild, wenn man so will, zu Ende gestaltet wird. Als Künstlerin die absolute Kontrolle darüber zu haben, wie das Werk entsteht und wie es am Ende aussieht, warum interessiert Sie das nicht so sehr?
Ja, das ist in meinen Arbeiten eigentlich immer, dass etwas anderes dazukommen muss, um diese Idee dann eigentlich nochmal zu unterstreichen. Und speziell bei diesen Bildern, natürlich wird am Anfang besprochen, wo das Bild hingeht. Also zum Beispiel, es gibt ein Werk, das heißt Für Elise. Und da ich kein Autofan bin, dachte ich, das ist die Frau dieses Sammlers. Nein, das ist der Sportwagen. Und dort fährt das Bild mit.
Im Heckfenster. Es ist ein Lotus, ganz genau.
Lotus Elise, genau, so heißt das Bild. Und er sagt mir immer, wie viel Kilometer das Bild jetzt drauf hat. Und dieses Delegieren gibt eben diese Geschichten, die ich jetzt hier auch mit dem Bild transportieren kann, gibt einfach dem Bild Inhalt, aber die Form ist natürlich vorher bestimmt. Es ist eine Leinwand, frisch kundiert, frisch verpackt. Derjenige, der die Leinwand erwirbt, entscheidet auch die Größe, also das Format. Und damit ist eine gewisse Autorenschaft so weit gesetzt, das sind Gebrauchsbilder, also ihr dürft die benutzen. Ich finde den Titel auch so ganz passend dafür, dass die gebraucht werden dürfen. Und ein Kind zum Beispiel hat dieses Bild dann auch genommen. Das hing bei ihm im Kinderzimmer, hat es bemalt und es ist ein wunderbares Bild. Und als ich mir diese Bilder alle mal ausgeliehen habe für ein Museum, habe ich auch dieses in seine Höhe gehängt. Das war damals 6, das Kind. Und dann war das Kind völlig, also das war ganz unglücklich am Anfang, weil es heute viel besser malen kann als damals. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor in dieser Reihe, dass eine Zeit mitspielt, dass ein Bild eine gewisse Zeitreise macht und in dieser Zeit etwas aufnimmt und wiedergibt. Wir könnten sagen, man hat eine gemeinsame Autorenschaft vielleicht.
Und das ist quasi der theoretische Aspekt dabei oder wenn man so will, der Hintersinn dieser Serie und auch vieler anderer Werke von Ihnen. Sie delegieren nicht nur, sondern Sie heben ja auch die klassische Rollenverteilung auf zwischen dem Künstler als Produzenten und dem Betrachter als Rezipienten. Da geht es auch um eine Hierarchie. Der Künstler hat die Autorität zu entscheiden, wie das Werk aussieht etc. Und der Betrachter ist irgendwie in seiner Passivität, kann kontemplieren, betrachten, was auch immer. Diese Rollenverteilung, die heben Sie bewusst auf. Das richtet sich auch gegen die Autorität, die damit einhergeht von Seiten der Künstler, oder?
Ja, es hat natürlich immer auch Referenzen zur Kunstgeschichte, die ich damit beobachte. Also zum Beispiel haben dann diese Bilder natürlich all das, was man Bildern sonst versucht fernzuhalten. Also es wird etwas sichtbar in dem ganzen Prozess, was natürlich eine konzeptuelle Dimension hat. Zum Beispiel, dass Mücken kleine Punkte auf die Bilder setzen und, und. Es gibt ganz viele Dinge, die immer wieder mit Oberflächen oder mit Bildern passieren, die damit eigentlich sich wieder in die Kunstgeschichte so einordnen oder beziehungsweise Referenzen aufwerfen
dazu. Für einen kunsthistorisch informierten Betrachter kann man da ganz viele Referenzen herstellen. Also ja. Sam Francis, Jackson Pollock, abstrakte Expressionisten, Schweinestein Maxi ist irgendwie Lucio Fontana, wenn man so will, mit diesem Riss. Cy Twombly haben viele darin entdeckt in ihren Gebrauchsbildern. Das war zum Beispiel diese Wurfsendung, die die Spuren auf der Leinwand im Briefkasten hinterlassen haben. Oder im Kohlenkeller lag eins. Das war so eine irgendwie monochrome Grisaille-Zeichnung, könnte man vielleicht sagen. Also man kann das alles kunsthistorisch informiert drin sehen, man kann das aber auch alles weglassen und dann sind es eben Bilder, die von den Besitzern mitgestaltet werden und dann stellt sich die Frage, Frau Sander, in welcher Weise sind Sie eigentlich dann noch Schöpferin des Werks?
Also ich stelle die Regeln zur Verfügung, in dem Bereich das Werk entsteht und der Betrachter hat ja immer eine Rolle, in der er mitgeht, mitspielt. Das sind immer eine Art von Dialog, Dialoge, die damit angestoßen werden. Und ich finde es nicht besonders interessant, jetzt den genialen Pinselstrich zu machen und zu sagen, der ist es. Das kann gar nicht sein, sondern es muss immer etwas anderes dazukommen und diese Kunstrezeption wird eigentlich damit auch thematisiert.
Also mit dem Geniebegriff, dem alten romantischen Geniebegriff, hat Ihr Selbstverständnis als Künstlerin dementsprechend nicht mehr sehr viel zu tun.
Genau.
Sie stellen die traditionelle Künstlerrolle zur Disposition, könnte man auch mit vielen Zitaten aus der Kunstgeschichte unterfüttern, mit Marcel Duchamp zum Beispiel, der nannte das die Entgöttlichung des Künstlers. Oder Roland Barthes, Literaturtheoretiker, der hat zur selben Zeit wie Marcel Duchamp etwa in den 60er Jahren gesagt, der Tod des Autors, das ist das wesentliche Kennzeichen der Kunst, die kommt.
Ja, man muss das einfach weiterdenken, diese Tradition. Das ist das, was mich daran interessiert.
Es gibt viele andere schöne Beispiele, wie man mitmachen muss, damit das Kunstwerk entsteht. In Ihrem Werk, ein ganz bekanntes, sind die 3D-Body-Scans. Die haben Sie mehrfach gemacht. Sie sind, glaube ich, die erste Künstlerin, die überhaupt mit diesem digitalen Verfahren gearbeitet hat. 1998 zum ersten Mal bei der Triennale der Kleinplastik in Fellbach, dann kurze Zeit später in der Staatsgalerie Stuttgart und dann mit einem ganz großen Projekt 2010 in Düsseldorf im K20. Da konnten die Besucher der Ausstellung ihre Körper mit diesem 3D-Verfahren scannen lassen. Sie als Künstlerin haben diese Körperdaten dann mit einem 3D-Drucker in, man könnte sagen, lebensechte Figuren verwandelt, beziehungsweise in Skulpturen dieser eingescannten Besucher, jeweils im Maßstab 1:8. Die sind also verkleinert worden. Und jetzt kann man ja fragen, woraus besteht letztendlich die Arbeit? Wer gestaltet sie jetzt hauptsächlich mit? Und hier müsste man doch eigentlich sagen, es sind die Besucher, die Porträtierten, die alles mitgebracht haben. Die haben den Körper mitgebracht, die haben die Kleidung ausgewählt, sie haben die Haltung gewählt oder die Pose eingenommen. Und da es sich dann um Serien, verschiedenfarbige Serien handelt, müsste ich jetzt nur noch fragen, wer hat über die Farbe entschieden? Waren das dann wenigstens Sie?
Das durfte jeder selber mal die Farbe entscheiden, kein Problem. Bei den 3D-Body-Scans geht eine ganz lange Entwicklungsphase voraus. Es ist richtig, für die Kleinplastik-Triennale wurde ich eingeladen von Werner Mayer.
Das ist der Leiter der Städtischen Galerie Göppingen.
Der dann eben diese Kleinplastik-Triennale in Stuttgart leitete 1998 und ich hatte so eine ganz naive Idee oder Vorstellung von 3D-Fotografie. Man kann sich da vielleicht so eine Kamera ausleihen und um denjenigen rumlaufen und dann hat man die 3D-Daten. Dass das so nicht der Fall war, dass es das überhaupt noch gar nicht gab, dass ein Körper so in einer solch kurzen Zeit gescannt wurde, war mir nicht klar. Es gab den allerersten 3D-Body-Scanner, der war damals in Utrecht. Und ich habe Werner Mayer abgeholt. Wir sind da 8 Stunden hingefahren und er sagte auf dem Nebensitz, normalerweise lasse ich mich noch nicht mal fotografieren, aber das interessiert mich jetzt. Und wir sind 8 Stunden dorthin. Er wurde 14 Sekunden abgescannt. Dann kann man diese Daten einem Extruder zuführen, der die dann in 40 Stunden so eine kleine Figur bauen kann. Und Werner Mayer 1:10 war dann der Erste, der in seiner eigenen Kleinplastik-Triennale stand.
Und das hat auch Humor, ne? Kleinplastik, ja. Und der Kurator wird einfach verkleinert.
Genau. Und das entspricht natürlich auch der Fragestellung von Kleinplastik-Triennale, wo man sich fragt, wie groß ist eine Kleinplastik? Und ihn dann in seiner Ausstellung stehen zu sehen, hat mich selbst auch überrascht, ihn auch, weil wenn man sich selbst begegnet in so klein und so 1:10, erschrickt man doch, weil es wie ein auf den Moment eingefrorener, dreidimensionales Porträt ist.
Und ein komischer Doppelgänger, ne? Ein merkwürdiger Avatar aus dem 3D-Drucker.
Ja, und praktisch wie konzentriert auf diese Größe.
Eine Kritikerin hat damals geschrieben, Karin Sander, das ist die Künstlerin, die den Menschen verkleinert. Und ich habe mir schon damals gedacht, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Sie vergrößern den Menschen eigentlich, indem sie ihn kleiner darstellen. Also gerade den Werner Mayer als Kurator dieser Ausstellung, das findet man sonst nicht, den Kurator der Ausstellung in der Ausstellung, außer er hat gerade eine Führung. Aber er wird ja eigentlich vergrößert dadurch in seiner Bedeutung. Und so ähnlich muss es doch auch den Leuten in der Ausstellung in Düsseldorf gegangen sein, den normalen Besuchern. Sie wurden verkleinert, aber sie wurden gesehen und dadurch vielleicht auch aufgewertet und vergrößert, oder?
Ja, das sollte wie ein Labor werden, diese Ausstellung. Dort konnte man eben als Besucher sich scannen lassen und kurz drauf auch sich wieder besuchen im Museum. Also ein paar Tage später ist diese Figur dann fertig und steht im Regal mit all den anderen Figuren. Und interessant war für mich dann auch zu beobachten, dass die Leute, die Besucher, ganz geradeaus auf ihre Figur zuliefen, obwohl da insgesamt 900 Figuren standen, weil sie sich an ihrer Haltung sofort wiedererkannten.
Die sind auch sehr prägnant, diese Haltungen, die die Leute gewählt haben. Man kann das kurz beschreiben, weil die auch so vielfältig sind. Da gibt es also zum Beispiel jetzt mit Farbe gesagt eine lila eingefärbte Frau, die macht sich klein, die geht in die Hocke, ebenfalls lila eingefärbt, ein Mann in Socken, er trägt Freizeitkleidung, hält den rechten Arm hoch, kämpferisch zur Arbeiterfaust geballt. Es gibt einen grün eingefärbten Mann in Denkerpose, der führt die Hand so nachdenklich zur Nase, ein bisschen an Rodin geschult vielleicht, ein junges Paar, das sich küsst. Es gibt einen Mann im Anzug, die linke Hand lässig in der Hosentasche, ein Cheftyp, das wollte er offenbar auch darstellen. Es gibt Mutter und Tochter in so ganz duftigen Trägerkleidchen, die sehen ein bisschen aus wie eine klassizistische Skulptur von Rauch, dieses berühmte preußische Prinzessinnenpaar. Es gibt dann wiederum einen angriffslustigen Mann in so einer Taekwondo-Haltung. Und man sieht fast so etwas wie ein Bild der Diversität der Gesellschaft. Die Verschiedenheit ist sehr groß. Es hat mich erinnert an ein Projekt des Soziologen Ulrich Beck, der im Grunde genommen dasselbe mal gemacht hat, mit Fotografien allerdings, ohne 3D-Scanner. Nun haben Sie diese bunte Versammlung sehr diverser Menschen und Typen in einen Kunstkontext gesetzt, nicht soziologisch bearbeitet. Bei Kunst geht es immer darum, irgendetwas sichtbar zu machen. Was, Frau Sander, wollten Sie denn mit dieser Figurensammlung von Besuchern sichtbar machen in Düsseldorf?
Ja, es ist genau so, wie Sie sagen, das ist ein soziologisches Zeitfenster, wie ein Gruppenporträt von der Zeit, in der die Ausstellung läuft, von ersten so und so bis Ende Ausstellung und dann ist Schluss. Das ist praktisch die Gruppe, die hier zusammenkommt. Die haben nichts miteinander zu tun, auch wie sie dann auf diesen Ebenen des Regals stehen, stehen sie wie auf einem Bahnhof, als würden sie auf etwas warten. Die gucken sich nicht an, sind eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt. Also die Museumsbesucher bilden sich selbst ab, entscheiden auch, wie sie als Figur und als Skulptur in der Ausstellung wahrgenommen werden. Und auch hier ist natürlich wieder so eine gewisse Spielregel gegeben. Sie werden alle im gleichen Maßstab sein und werden dann in dieser Sammlung stehen.
So eine sehr individualisierte Masse Mensch. So haben Sie sie auch im Grunde genommen präsentiert, in Regalen, in weißen Regalen. Und ein paar waren aber auch auf Sockeln gestellt.
Wenn Sie selbst einen Sockel mitgebracht haben, dann sind Sie auch auf dem Sockel, sonst nicht. Also das ist so eine individuelle Auseinandersetzung jeweils auch mit dem Selbst. Wie bin ich eigentlich? Wie will ich selbst dargestellt werden? Das ist ja die Entscheidung dieser Personen. Ich nehme überhaupt keinen Einfluss auf das, wie jemand sich scannen lassen möchte. Jeder bringt das mit, was er möchte. Jemand hat auch seinen Hund mitgebracht, heimlich in der Tasche, weil er unbedingt mit seinem Hund gescannt werden wollte. Und so entstehen einfach ganz unterschiedliche Darstellungen, die aber von den Personen selbst intendiert sind.
Insgesamt sind es, glaube ich, fast 800 geworden.
Über 900.
Über 900 inzwischen. Haben Sie sich selber eigentlich auch mal scannen und in eine Plastik verwandeln lassen, Frau Sander?
Ja, ich bin eigentlich immer das als Erstes oder mit bei den Ersten dabei, um es auszuprobieren, ob das so funktioniert, was ich ausprobiert habe. So bin ich eigentlich in jeder Gruppe.
Also Sie standen auch in Düsseldorf im Museum?
Ich stand in Stuttgart, ich bin in Düsseldorf gestanden. Ja, also die Kontrolle ist natürlich absolut wichtig und für mich ist es auch immer ganz entscheidend, dass das alles sehr präzise ausgeführt ist. Sonst funktioniert die Arbeit eben nicht.
Warum?
Weil dann würde jemand gar nicht auf die Idee kommen, sich selbst scannen zu lassen. Sie würden die Arbeit ignorieren. Also wenn jetzt zum Beispiel in diese Vitrinen niemand etwas reinhängen würde, dann hätte das Konzept so nicht funktioniert. Aber es ist so, dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel das Schloss, jeder, der sieht, sofort weiß, das kann ich benutzen. Da muss man keinen langen Text lesen, sondern es gibt eine nonverbale Transformation, die den Betrachter so mit einbezieht, dass das i-Tüpfelchen dazukommt.
Handwerklich präzise, bis ins letzte Detail geplant. Jetzt möchte man fast sagen, Sie sind ja auch im Schwäbischen aufgewachsen, Frau Sander. Aber ich möchte auf was anderes hinaus. Es würde mich interessieren, wie gehen Sie an so ein Konzept heran? Wie entwickeln Sie so eine Arbeit? Sie haben mal gesagt, dass Ihre Arbeitsweise primär darin bestünde, sich in eine Art Vakuum zu versetzen. Das klingt fast ein bisschen schrecklich und deswegen wüsste ich gerne, wie man sich das vorstellen muss, wenn Sie sich in eine Art Vakuum versetzen. Also Sie müssen Luft abpumpen. Was klammern Sie da alles aus?
Man muss so viel von sich fernhalten und das ist so ein Riesenaufwand. Also die sozialen Kontakte, was man alles zu tun hat, das Leben und so weiter. Und wenn man das alles erstmal fernhält, dann hat man letztendlich sich einen Raum geschaffen, okay, jetzt können die Sachen sich verselbstständigen, jetzt können Gedanken entstehen. Das ist das Vakuum. Es ist eigentlich schon eine sehr schöne Situation, ein solches Vakuum zu haben um sich rum, aber das ist nicht lange aufrecht zu erhalten. Kommt also die Luft wieder rein.
Wenig Kommunikation, viel freie Zeit. Was ist wichtig für Sie, wenn Sie arbeiten?
Also, dass man das Gefühl hat, keine Verpflichtungen zu haben.
Also, wenn man sie nicht erreichen kann, muss man sich keine Sorgen machen, dann weiß man nur, Sie arbeiten gerade.
Genau.
Und gehen Sie da quasi ex negativo vor? Also haben so ein Setting von Möglichkeiten oder von möglichen Lösungen und streichen dann eine nach der anderen durch, bis nur noch eine übrig bleibt? Also lernen quasi in Ihrem eigenen Werkprozess, auf welche Lösungen Sie verzichten können?
Also ich gehe nicht morgen zum 9 ins Atelier und dann sitze ich da und denke nach. Da gibt es keine Regel.
Nehmen wir mal ein berühmtes Beispiel, eine Arbeit, die Sie im Museum of Modern Art in New York realisiert haben. Sie haben dort Kunstrasen ausgelegt, einen Kreis, genauer gesagt, es sind zwei Halbkreise. Einer ist im Museum, der andere ist im Innenhof, also außerhalb des Museums. Dazwischen ist die Glaswand des MoMA, sodass es insgesamt wie ein Kreis aussieht. Haben Sie geahnt, was da passieren würde auf diesem Kunstrasen? Nämlich, dass da innen im Museum die Leute ganz vorsichtig damit umgegangen sind, ihn nur sehr zögerlich betreten haben. Achtung Kunst! Und draußen auf denselben Kunstrasen haben Sie sich gelegt wie auf einer Liegewiese und waren ganz locker damit. War das etwas, was in Ihrer Planung des Werks mit drin war, als Sie sich das ausgedacht haben?
Natürlich nicht so detailliert, aber natürlich ist es so, dass wenn man so ein Material benutzt, was jeder kennt von privaten Balkonen und so weiter, dieses Material lädt ein, sich drauf zu setzen. Und dazu steht dann noch die Ziege von Picasso, die auf dem Asphalt steht. Die braucht ja eigentlich Wiese, um grasen zu können. Und die Rolltreppen mit dieser Wiese werden dann plötzlich wie zu Wasserfällen. Und das waren so meine Vorstellungen für diese Arbeit. Und dass die Leute dann das auch noch benutzen, um sich darauf auszuruhen, schlafen und ihr Brot auspacken und darauf essen, finde ich einfach noch eine schöne Ergänzung.
Sie haben eine Vorliebe für Nichtorte, also zum Beispiel eine Herrentoilette, die Sie mit Teppichboden ausgelegt haben. Sicherlich eher ein Ort, an dem man Kunst nicht erwartet. Oder Hausdurchgänge in Lodz in Polen, also düstere Hausdurchgänge. Das war kurz nach dem Mauerfall. Die Häuser waren ziemlich heruntergekommen, etwas schmutzig. Und Sie haben düstere Hausdurchgänge mit weißer Farbe bestrichen, sodass sie also ganz hell geleuchtet haben. Oder auch das wäre für mich eher ein Nichtort. In einer Galerieausstellung haben Sie nicht den Ausstellungsraum bespielt, sondern Sie haben das Büro einer New Yorker Galerie bespielt und haben alles, die Tische, die Bänke, die Stühle mit samtenen Polstern belegt. Eine ziemlich hintersinnige Arbeit, finde ich. Sie haben die Galeristen erhöht. Hat das denen gefallen?
Ja, vielleicht erkläre ich so. Das Thread Waxing Space, also ein alternativer Ausstellungsraum. Und diese Bänke kommen aus einem Kirchenzusammenhang. Das sind ganz lange Bänke, das ist sehr untypisch für eine Galerie. Und da samtene Kissen draufzusetzen auf den Tisch und die Bänke, also der Galerist wird erhöht, aber auch was der Galerist macht, seine Tätigkeit wird um 12 Zentimeter erhöht.
Also auch der Computer steht auf so einem Polster, so einem samtenen Polster, purpurrot, in der Farbe der Könige und der Kardinäle.
Ganz genau. Und das ist natürlich aus der Kunstgeschichte, gibt es diese roten Samtenkissen, wo die Geschenke überreicht werden und. Man nimmt ja auch Rot, um irgendwas zu unterstreichen, auszustreichen und so weiter. Es gibt so verschiedene Verbindungen und wenn ich das dann als Ganzes, als Installation sehe, sehe ich auch, wie ganz selbstverständlich dort wieder weitergearbeitet wird. Also der Prozess der Galeriearbeit wird nicht unterbrochen, sondern nur ganz leicht erhoben, ganz leicht unterstrichen. Und geschätzt, wertgeschätzt auf diese Weise.
Aber es ist verglichen mit dem Ausstellungsraum der Galerie doch eher der Nichtort für die Kunst, so wie viele andere Orte eher überraschend erscheinen. In Linz haben sie einen Transzendenzaufzug eingerichtet, auch so ein hintersinniges Werk. Man kann hochfahren mit dem Aufzug, kommt oben an, kann aber nicht aussteigen, so ist das manchmal mit der Transzendenz. Was reizt Sie daran, Ihre Kunst dort zu platzieren, wo man sie erstmal nicht erwarten würde?
Ja gut, der Transzendenzaufzug ist eine Arbeit, die in einem Gebäude realisiert wurde, die eine Kunstakademie ist. Das heißt, wir haben hier ein großes Brückenkopfgebäude in Linz, wird innen kernsaniert und der Lastenaufzug ist ja für eine Kunstakademie und überhaupt auch für Museen ein ganz wichtiges Tool. Der fährt durch alle Stockwerke, man kann ihn benutzen. Und der fährt plötzlich einfach oben über das Dach hinaus drei imaginäre Stockwerke an, wo man eine fantastische Aussicht hat und man kann dann wieder nach unten fahren, mehr nicht. Also mich interessiert, Dinge zu benutzen aus dem Alltag heraus und dann noch etwas hinzuzufügen, dass es dem enthoben wird, der reinen profanen Funktion, und dann kommt noch etwas dazu. Das ist also auch bildlich gesprochen das i-Tüpfelchen dieses Hauses.
Das Hinzukommen, ist es das, was Sie auch Ihren Studierenden beibringen? Sie sind seit vielen Jahren auch Professorin, waren zuerst in Weißensee, waren auch in Neuseeland, in Auckland, hatten eine Gastprofessur in Los Angeles, sind seit vielen Jahren an der ETH in Zürich Professorin. Was vor allem bringen Sie Ihren Studierenden bei? Also i-Tüpfelchen, haben Sie jetzt gesagt?
Genau. Es geht nicht darum, für die Studierenden, also es sind Architekturstudierenden, Kunst in irgendeiner Art und Weise zu simulieren. Es geht nicht um Artefakte zu produzieren, sondern es geht um ein Verständnis. Es geht darum, etwas formulieren zu können, was die Studierenden interessiert.
Das sind jetzt ganz praktische Dinge, Frau Sander, aber gibt es auch von den Prinzipien, von denen Sie jetzt gesprochen haben, wie man das Unvorhersehbare plant zum Beispiel, wie man den Betrachter oder den Rezipienten von Kunst zum Mitgestalter der Kunst macht? Sind es auch diese Prinzipien, die Sie unterrichten?
Das ist meine Art des Arbeitens. Die Studierenden haben ganz andere. Die müssen zu ihrer Handschrift finden. Und das kann ich nur unterstützen. Ich kann bestimmte Dinge vorgeben. Und ich habe an der ETH eine andere Art eingeführt des Unterrichtens der Kunst. Und zwar, dass man im ersten Jahr erstmal verschiedene Medien kennenlernt, um zu sehen, wo kann das Interesse weitergeführt werden. Und dann in den weiteren Jahren können die Studierenden dann an eigenen Projekten arbeiten. Ich habe einen Lehrstuhl mit 15 Assistenten und das kuratiere ich jedes Jahr ganz neu, wo jeder mit seinen Fähigkeiten, wie so eine kleine Kunstakademie sieht das dann aus. Und ich gebe eigentlich Impulse, Ideen, Überlegungen, die wir gemeinsam besprechen, weiterdenken. Ich lade immer wieder Gäste ein, sodass ein Diskurs entsteht, der für die Studierenden und aber auch für uns Lehrende interessant ist.
Jetzt wüsste ich natürlich noch gerne, Frau Sander, wie Sie selbst Ihre Handschrift entwickelt haben, überhaupt wie Sie zur Kunst gekommen sind. Aufgewachsen sind Sie in Metzingen, das ist eine kleine Stadt südlich von Stuttgart, heute eher wegen eines großen Modeunternehmens bekannt und vielleicht auch als Schnäppchenstadt. Dort sind Ihre frühesten Arbeiten entstanden. Eine sogar noch davor, die heißt Wasserzählen, die Nummer 1 in Ihrem Werkverzeichnis. Man sieht ein Mädchen auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie neben einem Eimer hocken. Das Mädchen hat ein kleines Milchkännchen in der Hand und es nimmt mit dem Milchkännchen Wasser aus dem Eimer und füllt dieses Wasser in einen Kanister. Deshalb Wasserzählen. Das Foto stammt von Ihrer Mutter, das Mädchen sind natürlich Sie. Die Jahresangabe ist 1964, da werden Sie so etwa 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein. Warum bezeichnen Sie dieses Wasserzählen als Ihr erstes Kunstwerk?
Das geht zurück auf eine Einladung einer Ausstellung, die hieß The Very First. Da stellt man sich dann die Frage, so wie Sie mir die jetzt auch stellen, die Frage, wann entstand die erste Arbeit? Und ich kann mich noch genau daran erinnern, und vor allem, wenn ich dieses Foto auch angucke, mit der Konzentration, mit der ich das mache, und ich weiß noch genau, wie ich das damals auch gezählt habe, wie viel da reinpasst, wie viel dort reinpasst, das macht aber jedes Kind. Und interessant ist nur, dass, also meine Mutter hat dieses Foto gemacht, sie hat dafür auch einen Preis bekommen. Sie hat angefangen zu fotografieren irgendwann mal und sie hat dann das auch selbst vergrößert und all diese Sachen, die man so macht. Und wenn man aber anfängt, das allererste, und das ist bei jedem von uns, fängt man mit irgendetwas ganz Banalem an und plötzlich merkt man aber, dass das eigentlich mit dem zu tun hat, was man heute macht, und damit erfährt es eine neue Interpretation von der Sicht, die ich heute habe oder die ich dann hatte, als ich die Arbeit gemacht habe. Und dann entsteht, dass man das in das Werk mit aufnimmt.
Und was ist das Verbindende, Entschuldigung, oder was wurde in diesem ersten Werk der 7- oder 8-Jährigen sichtbar, das für ihre spätere oder heutige Kunst noch bezeichnend ist?
Ja, das Zählen, das Kalkulieren, was zum Beispiel bei den Figuren auch der Fall ist, bei dem Mittelpunkt von Münster, ist eine reine rechnerische Kalkulation. Das ist etwas, was man dann adoptieren kann, weil es eine ganz bestimmte Sichtweise nochmal unterstützt, die in anderen Arbeiten auch da sind. Vielleicht ist es noch deutlicher, die andere Arbeit, die Sie gerade zitiert haben, nämlich die, die in Metzingen dann realisiert wurde. Dort habe ich
die zweimal, muss man sagen, in Metzingen realisiert genau. wurde. Einmal Ganz haben Sie genau. sie als Kind ja. realisiert, eine ja. Installation aus Decken und Bohnenstangen, mit der Sie den Kellereingang im Elternhaus versperrt haben, könnte man sagen. Genau. Und dann haben Sie sie rekonstruiert 2002, als die Stadt Metzingen ein Stadtjubiläum gefeiert hat und Sie, die berühmte Tochter der Stadt, eingeladen hat, um dort ein Kunstwerk zu realisieren. Fangen wir mit dem ersten vielleicht an. Wie alt waren Sie da?
Diese Bodenstangenarbeit, 8, 9.
Und wie lange durften Sie den Kellereingang versperren mit Ihrer Installation?
So 3 Tage, aber genau.
Und warum haben Sie die dann rekonstruiert? Sie hätten ja für Metzingen eine ganz andere, neue, eigene Arbeit entwickeln können, haben aber Ihre Metzinger Arbeit genommen. War das so eine Art Selbstprüfung, zu sehen, wie hat das Werk begonnen? Wie haben Sie mit Räumen gearbeitet, schon mit 8, 9?
Nein, man wird in eine Stadt wieder eingeladen, weil man dort mal gelebt hat. Und dann ist eigentlich dieser Zeitraum, in dem man dort gelebt hat, eigentlich der, der einem sofort wieder in Erinnerung kommt. Und diese Arbeit gefiel mir immer. Die ist immer noch so in meinem Kopf gewesen. Das ist auch wieder wie so eine Bodenarbeit oder eine Ebene schließt. Architektonisch ist die interessant. Und das ist natürlich, wenn man dort in so eine Stadt eingeladen wird und dort eine Arbeit gemacht hat, dann hat es auch eine gewisse Komik, wenn dann der Bürgermeister kommt und die ganzen hohen Herren der Stadt und alle gucken auf diese Arbeit, die mal ein Kind gemacht hat. Und diese Ambivalenz, die da entsteht, die hat mich interessiert. Also ich habe mich jetzt nicht dazu berufen gefühlt, eine Arbeit in der Stadt zu realisieren, wie man das so üblicherweise macht, sondern mich hat interessiert, an meine Wurzeln zurückzugehen und das auch sichtbar zu machen, dass das die Arbeit ist, die interessant ist und nicht das, was jetzt ist. Ich werde zwar aufgrund von dem Jetzt eingeladen, aber das, was da war, das ist eigentlich der Anfang und viel interessanter, das dem gegenüberzustellen.
Und es gibt ja Parallelen. Also mit dieser Arbeit als Kind haben Sie den Raum neu definiert. Das kann man ohne jede Ironie sagen. Es ist wirklich eine sehr schöne Arbeit. Viele Kinder spielen mit Decken, aber diese Sache sieht nicht aus wie ein Kinderspiel mit Decken, sondern wirklich wie eine sehr klare, sehr sachliche Installation. Sie haben den Raum damit neu definiert in Ihrem Elternhaus, so wie Sie das mit vielen anderen Räumen ja später auch gemacht haben, mit einer New Yorker Galerie zum Beispiel, in die Sie einen doppelten Boden eingezogen haben, also leicht erhöht, aus Beton. Nun wüsste ich natürlich gerne noch, wie Sie in Metzingen denn zur Kunst gekommen sind. Aus Sicht des Dichters Robert Gernhardt ist das eher ein Epizentrum der Solidität. Der hat einen Zweizeiler über Metzingen geschrieben. Metzingen, du Hässliches, du hast sowas Verlässliches. Wie sind Sie in dieser Stadt zur Kunst gekommen?
Ja, das fragt man sich. Man weiß es nie, wie man zu was kommt. Irgendwann merkt man, dass man es nicht mehr verhindern kann. Und dann geht man seinen Weg.
Der Weg war aber erstmal in eine Restauratorenlehre, die Sie dann sehr schnell abgebrochen haben. Warum?
Ja, man versucht Verschiedenes und ich hatte eigentlich versucht, nicht Kunst zu studieren. Ich wollte eigentlich das verhindern. Ich wollte das eigentlich nicht machen und habe mir alles mögliche andere überlegt. Und habe dann eine Situation vorgefunden. Ich durfte dort, also man musste vorher diese Architekturornamente ganz genau abnehmen und nachher auch genau an der Stelle wieder genau so installieren oder genau nachmalen, durchpausen und so weiter. Ich habe das bei 2-3 Metern gemacht und dann den Rest habe ich frei gemalt. Und das ist absolut nicht das, was da vorher war, aber es sieht genauso aus wie das, was da vorher war.
Und das ist da immer noch.
Und das ist immer noch da. Und da habe ich gemerkt, wenn man das Prinzip verstanden hat, dass man das dann eben auch ganz frei machen kann. Und dann geht es auch viel schneller. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Geduld nicht hätte und auch, dass eine unglaubliche Freude entstanden ist, etwas neu zu machen, anders zu machen, selber zu machen. Und damit hatte ich mir diese Frage beantwortet, dann doch mich an der Kunsthochschule und an der Akademie zu bewerben.
Und es war auch in gewisser Weise logisch nach der Restauratorinnen-Erfahrung, dass Sie erstmal Malerei studiert haben, an der Freien Kunstschule in Stuttgart zuerst und dann an der Akademie. Mhm. Aber von der Malerei haben Sie sich auch sehr schnell wieder verabschiedet. Gibt es eine frühe Arbeit, die recht bekannt ist? Die haben Sie zum ersten Mal im Spendhaus in Reutlingen gezeigt, eine Aktion eigentlich. 4 Menschen sitzen auf 4 Stühlen vor einer Wand, alle 4 sind mit Lehm bedeckt.
Die sitzen mit schwarzen Kleidern und dann beginnen sie an, den Lehm
sie
über sind, sich drüber
sie
zu formen.
Sie sind nicht nackt und mit Lehm bedeckt, natürlich. Sie haben die Kleidung an, also ja, quasi aus dem Alltag herausgerissen, ja, und dann bedecken sie sich mit Lehm, genau, sitzen da, irgendwann gehen sie raus, verlassen den Raum, so wie Musiker die Bühne verlassen. Und in dieser Zeit muss Ihnen auch ungefähr klar geworden sein, dass Sie die Malerei verlassen und ganz anders Kunst machen. Warum haben Sie die Malerei verworfen?
Ich weiß gar nicht, ob ich sie ganz verlassen habe. Sie ist immer noch Teil der Arbeit. Ich stehe eigentlich immer zwischen 2- und 3-dimensionalen. Also man könnte ja sagen, dass ein poliertes Wandstück auch etwas mit Malerei zu tun hat. Es ist nicht kein Farbe auftragen, sondern ich trage Farbe ab und nachher entsteht ein Bild, das sich wie selbst entstehen lässt, dadurch, dass es alles reflektiert. Und den Schritt in den Raum zu gehen, mit der Architektur zu arbeiten, das ist ja eigentlich in den frühen Arbeiten auch schon da. Also es ist eigentlich immer medienübergreifend und ich weiß eigentlich nie, welches das nächste Medium sein wird, mit dem ich arbeite. Das kann Malerei sein, Skulptur, jedes Medium. Es kommt einfach auf das an, was man realisieren will, wie die Arbeit am Ende aussehen soll. Und dazu muss dann das entsprechende Mittel gesucht, entwickelt werden.
Die entscheidende Frage ist, unabhängig vom Medium, was will man zeigen? Das ist ja Ihre Frage. Genau. Sie haben sogar mal eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Zeigen. Die war in Berlin in der temporären Kunsthalle. Und in dieser Ausstellung mit dem Titel Zeigen war erstmal überhaupt nichts Vorzeigbares sozusagen. Es waren leere Wände, es standen nur die Namen der beteiligten Künstler darauf. So sah auch der Katalog aus, lauter leere weiße Seiten, nur die Namen der Künstler. Es waren 500 Künstler, alle aus Berlin, die ganze Szene war versammelt. Die haben sie eingeladen, um an dieser Ausstellung mitzumachen und nichts zu zeigen. Sondern es war eine Audioausstellung. Etwas zum Hören gab's, nämlich jede Künstlerin, jeder Künstler hat das eigene Werk erklärt. Die Besucher standen in der Ausstellung vor leeren weißen Wänden, hatten einen Kopfhörer auf und haben zugehört, was Klaus Steck, was viele andere über ihr Werk zu sagen hatten. Die Ausstellung mit dem Titel Zeigen, was hat die gezeigt?
Die Ausstellung hat die Leute gezeigt, die gerade vor den Wänden stehen und hören. Man konnte den Künstler sprechen hören. Man hörte, der eine Künstler hat erklärt, was seine Arbeit ist, der andere hat Musik gemacht. Es gibt unglaublich viele Strategien. Also die Künstler wurden alle gebeten, ein Stück zu schicken, was man hören kann, also dass über das Hören ihre Arbeit sichtbar wird. Das war die Aufgabe. Um die 2 Minuten, also zum Beispiel Stan Douglas hat dann die Arbeit gemacht, I'm doing anything you want for 1 minute and 58 seconds. I do anything you want. Und dann hat er das langsam nach unten gezählt, bis die Zeit von 2 Minuten zu Ende war. Also alle Künstler haben in ihrer Strategie und in ihrer Art, ein Kunstwerk zu realisieren, eine Arbeit entworfen. Und was dabei passiert für den Betrachter ist das, ich höre Douglas Gordon zu mir sprechen oder ich kenne den Namen. Und dann weiß ich und sehe vor mir alle Arbeiten, die ich von ihm kenne. Und witzigerweise, obwohl es ja nur die Namen auf den Wänden zu sehen gab, hat jemand ins Gästebuch geschrieben, er hat noch nie so viele Bilder in einer Ausstellung gesehen wie in dieser.
Eigentlich ist es der radikalste Umgang mit der Leerstelle der Kunst. Die Bilder entstehen im Kopf des Betrachters, werden dort auch zu Ende gestaltet sozusagen. Das ist die These oder Theorie von Umberto Eco in dem Buch Das offene Kunstwerk. Sind in dem Sinne eigentlich alle Ihre Werke ein offenes Kunstwerk, das vom Betrachter, vom Rezipienten zu Ende gestaltet werden muss? Teilweise muss man tatsächlich etwas machen, wie bei den Gebrauchsbildern. Und man muss sie aber auch in der Imagination vervollständigen, oder?
Ja, wir haben jetzt so viele Werke besprochen, wo das vielleicht immer wieder ein bisschen anders interpretiert werden kann. Aber es gibt natürlich immer Stellen, die man weiterinterpretieren, weiterdenken kann oder mit den Erfahrungen, die jeder Besucher mitbringt, verbinden kann. Jeder kann die Dinge sehen, die er mitbringt und kann da was dazu bringen und das Werk vervollständigen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das nicht können. Also für mich ist es wichtig, bestimmte Formen auch in meinem eigenen Werk weiterzudenken und Formen zu finden, auch Fragestellungen mit in das Werk zu nehmen, die dann anders beantwortet werden, wie das, was ich bereits auch in meinem Werk schon kenne oder innerhalb der Kunst kenne.
Und am besten ist es vermutlich, wenn ein Karin Sander-Werk immer noch irgendein Geheimnis behält.
Ja, man muss sich immer selbst auch überraschen. Die Arbeit muss überraschen, aber ich muss mich auch selbst überraschen mit den Dingen, die dann daraus resultieren.